Ja, es gab eine Zeit in meinem Leben und ich habe lange gerungen, ob ich das wirklich als Einleitung nehme, aber ich mache es jetzt einfach, mal schauen, ob ich es bald bereue, in der ich mich nicht sehr viel mit Gott beschäftigt habe und Gott mir auch nicht wirklich wichtig war. Und obwohl es so war, ging ich jede Woche mit meinen Eltern in den Gottesdienst, Woche für Woche, aber nicht aus Überzeugung, weil mir etwas daran gelegen hätte, sondern weil es zur gleichen Zeit etwas weiter ein Treffen mit meinen Freunden gab, denen es genauso ging wie mir. Also ungefähr um 10.10 Uhr haben wir uns dann überlegt, wie können wir jetzt dieses Gebäude verlassen und auf dem Gelände der PH oder der Berufsschule eine gute Zeit haben. Haben wir einen Plan ausgemacht, wie jeder aus einem anderen Ausgang oder Fenster verschwinden kann, und dort haben wir uns dann als Jungs eine schöne Zeit gemacht. Später, als der Gottesdienst dann vorbei war, haben wir uns schnell unter die Menschenmenge gemischt, um so zu tun, als ob wir ein Teil davon gewesen wären. Damals war ich nicht im Glauben und ich lebte auch nicht mit Gott. Und meine Vorbereitung auf den Gottesdienst sah so aus, dass ich mir überlegte, wie ich den Saal verlassen könnte, ohne dass meine Eltern, aber auch die aufmerksamen Ordner es merken würden. Immer wieder mussten wir uns dann kreative Ideen einfallen lassen, um das weiterzuführen. Aber in Anbetracht dieser Predigt muss ich mich für so ein Verhalten schämen, weil es zeigt, wie wenig ich damals von Gott verstanden hatte, wie wenig mir ein Gottesdienst bedeutet hatte. Gott war unendlich gnädig mit mir und deshalb darf ich heute trotzdem hier stehen. Und er hat lange, lange an meinem Leben gezogen und gerüttelt und mich zu sich gezogen. Aber die Frage, die ist doch irgendwo immer noch da: Wie bereiten wir uns heute darauf vor, Gott zu begegnen? Wie bereiten wir uns heute darauf vor, diesem heiligen Gott begegnen zu können, zu dürfen? Wir kommen hierher in dieses Gebäude, Sonntag für Sonntag, um Gott zu begegnen. Und meine Frage ist, hast du dich darauf vorbereitet? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Vielleicht hast du versucht, so lange wie möglich im Bett zu bleiben. Und es hat dich Überwindung gekostet, heute hierher zu kommen. Vielleicht haben dich deine Kinder heute Morgen schon verrückt gemacht. Und die Wärme, die in der Beziehung zwischen euch entstanden ist, die kühlt erst jetzt so langsam wieder runter. Vielleicht verschwendest du auch gar keinen Gedanken dabei, Gott zu begegnen, weil es einfach deine Gewohnheit ist, heute hier zu sein, Sonntag für Sonntag. Vielleicht bist du auch hier, weil es von dir erwartet wird, weil du denkst, gute Christen machen das so. Und du wirst vielleicht gefragt oder angeschrieben, wenn du nicht da warst. Vielleicht kommst du auch einfach her, weil du gerne Menschen begegnest, die eine gleiche Glaubensgrundlage wie du haben, und du fühlst dich mit ihnen verbunden und du redest gerne mit ihnen, hast gern Gemeinschaft nach dem Gottesdienst mit ihnen. Vielleicht freust du dich auch, dass Gott heute zu dir sprechen möchte, dass du von ihm hören darfst, dass du ihn kennenlernen darfst, dass du ihn loben und preisen darfst. Die Gründe können ganz unterschiedlich sein, wie wir uns auf unseren Gottesdienst heute hier vorbereitet haben, Gott zu begegnen. Aber ich möchte eine These aufstellen, und zwar: Die meisten von uns, die haben sich nicht wirklich intensiv auf diesen Gottesdienst vorbereitet. Die meisten von uns haben sich nicht wirklich darauf vorbereitet, einem heiligen Gott begegnen zu können. Für die meisten von uns ist das doch selbstverständlich. Einfach hierher zu kommen, Loblieder zu singen, zu beten, von Gottes Wort zu hören. Das sind für uns Bestandteile, die wir einfach kennen, Woche für Woche. Das ist für uns gar nicht mehr so besonders. Aber heute möchten wir in dieser Predigt sehen, dass das alles andere als normal ist. Die Predigt und der Text, sie rufen uns heute dazu auf, über unsere Begegnungen mit Gott nachzudenken und sie auch zu überdenken. Israel findet sich heute in diesem Text an einem wichtigen Wendepunkt. Sie können Gott begegnen zum ersten Mal. Als gesamtes Volk können sie Gott sichtbar begegnen und können seine Stimme hören. Dem begegnen, der sie herausgeführt hat aus Ägypten. Und sie bereiten sich vor, diesem Gott zu begegnen und mit ihm zu reden und von ihm zu hören. Und das ist eine besondere Situation für sie. Und wir möchten uns heute mit dieser Frage beschäftigen: Wer darf denn diesem heiligen Gott begegnen? Und was bedeutet das heute für uns? Das ist heute ein längerer Text, sind 25 Verse. Ich möchte sie gerne vorlesen. Wir nehmen uns diese Zeit, damit wir auch wissen, worum es geht und wir es prüfen können. Ich möchte vorlesen Exodus Kapitel 19, das ganze Kapitel. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachten auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten in der Wüste, und Israel lagerte dort dem Berg gegenüber. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakob sprechen und den Kindern Israel kundtun: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes und legte ihnen all diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk insgesamt und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte die Worte des Herrn, des Volkes, zu dem Herrn zurück. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich werde zu dir kommen im Dunkel des Gewölks, damit das Volk höre, wenn ich mit dir rede, und dir auch glaube auf ewig. Und Mose tat dem Herrn die Worte des Volkes kund. Und der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie seien bereit auf den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf dem Berg Sinai herabsteigen. Und mache eine Grenze um das Volk ringsum und sprich: Hütet euch, auf den Berg zu steigen und sein Äußerstes zu berühren. Alles, was den Berg berührt, soll gewiss getötet werden. Keine Hand soll ihn berühren, denn es soll gewiss gesteinigt oder erschossen werden, ob Vieh oder Mensch, es darf nicht leben. Wenn das Lärmhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Und Mose stieg vom Berg zum Volk hinab, und er heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider, und er sprach zum Volk: Seid bereit auf den dritten Tag, naht euch nicht der Frau. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da waren Donner und Blitze und eine schwere Wolke auf dem Berg und sehr starker Posaunenschall. Und das ganze Volk, das im Lager war, zitterte. Und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf ihn herabstieg im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaunenschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete mit einer Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose: Steige hinab und warne das Volk, dass sie nicht zu dem Herrn durchbrechen, um zu schauen. Und viele von ihnen fallen. Und auch die Priester, die zu dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht in sie einbreche. Und Mose sprach zu dem Herrn: Das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt: Mache eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Und der Herr sprach zu ihm: Geh, steige hinab, und du sollst heraufkommen, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zu dem Herrn hinaufzusteigen, dass er nicht in sie einbreche. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Soweit der Text, den wir uns heute anschauen möchten. Und wir wollen anhand von diesem Bibeltext drei Personengruppen sehen. Zuerst haben wir einen heiligen Gott, der den Menschen doch begegnen will. Dann haben wir ein sündhaftes Volk, das sich Gott nicht nähern kann, und einen notwendigen Mittler, der zwischen Gott und dem Volk steht, Mose. Lasst uns zuerst einen Blick auf diesen heiligen Gott werfen, der uns hier vorgestellt wird in diesem Kapitel. Es heißt im Text, dass jetzt 3 Monate vergangen sind, seitdem das Volk aus Ägypten ausgezogen ist. Und in diesen 3 Monaten ist einiges passiert. Vielleicht haben wir es schon vergessen. Ich sage es ganz kurz. Das Volk fing eigentlich schon 3 Tage, nachdem sie ausgezogen sind aus Ägypten, an, durch Murren Gott herauszufordern, weil sie Durst hatten. Und Gott verwandelt dieses salzige Wasser in Trinkwasser und das ganze Volk kann daraus trinken. Kurze Zeit später murren sie wieder und Gott gibt ihnen das Manna aus dem Himmel. Obwohl sie dort auch Schwierigkeiten haben, ihm zu vertrauen, ernährt er sie doch Tag für Tag damit. Danach murren sie wieder und Gott spaltet einen Felsen, aus dem sie trinken können. Dann haben sie schon erste Probleme und müssen gegen Amalek kämpfen und Gott streckt sie nieder. Und dann kommt Jethro und hilft Mose, eine Leiterstruktur für das Volk aufzurichten. Das alles passiert also in diesen 3 Monaten. Und jetzt will Gott seinem Volk begegnen. Das Volk kommt an diesen Berg, den die Bibel uns mit dem Berg Sinai vorstellt. Heute ist einigermaßen umstritten, wo dieser Berg wirklich ist. Ich habe das einmal gezeigt und erwähnt, dass es diese 2 Hauptrouten gab, die das Volk gegangen sein könnte. Das wäre jetzt die Frage, wo wir denken, dass sie das Meer überquert hätten. Es gibt einmal diese Annahme, dass dieser Berg Sinai auf dieser Halbinsel von Ägypten ist. Das wäre dann diese rote Route, die sie gegangen sein müssten. Aber es gibt noch eine andere Sichtweise, die vertrete eher ich, aber auch hier könnte man vielleicht Gegenargumente bringen, dass sie diese blaue Route gegangen sind und dass dieser Berg nicht wie in den meisten Karten auf dieser Halbinsel von Ägypten ist, sondern in Midian, heute in Saudi-Arabien. Ihr könnt das halten, wie ihr wollt, oder nachlesen, wie ihr wollt. Es gibt beide Möglichkeiten, wie man das so sehen kann. Die Frage ist nicht so wichtig. Wenn es euch interessiert, wie ich darauf komme, könnt ihr gerne nach der Predigt auf mich zukommen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Israel nicht auf dieser Halbinsel Ägyptens war, sondern dass sie zu diesem Zeitpunkt in Midian waren. Dieser Berg, Jabal Alans heißt er, ist etwa 50 Kilometer östlich von diesem Golf von Aqaba und dort befindet sich jetzt das Volk an diesem Berg. Sie lagern vor diesem Berg und Mose steigt hinauf, um mit Gott zu reden. Und jetzt offenbart sich Gott also Mose gegenüber und zeigt ihm selbst anhand der vergangenen Ereignisse, dass er sie doch getragen hat. Wie auf Adlers Flügeln habe ich euch getragen. Dass er sie herausgeführt hat aus diesem Land in seiner Fürsorge und in dem Willen, sie bei sich zu haben. Und er teilt Mose mit, dass er einen Bund mit ihnen eingehen möchte und dass er sie reich segnen möchte, wenn sie seinen Worten gehorsam sind und wenn sie für ihn leben. Und Gott erklärt ihm: Mose, mir gehört die ganze Welt, mir gehört alles, ich habe alles gemacht, alles muss auf mein Wort zur Verfügung stehen. Aber Israel soll mein auserwähltes Volk sein, Israel soll mein Eigentum sein. Und Gott hat dieses Volk nicht gerettet, damit dieses Volk einfach frei von Sklaverei sein kann. Und damit sie jetzt irgendwo einen Neuanfang haben und ein eigenes, ruhiges Leben führen können. Nein, als Gott sein Volk gesehen hat in der Sklaverei, hat er sich entschieden, sie zu retten und mächtig über Ägypten sich zu erweisen, weil er im Sinn hatte, dass dieses Volk nicht nur irgendein Volk sein sollte, das gerettet war von Sklaverei, sondern ein Volk sein sollte, das ihm gehört. Israel wurde nicht in ihre Freiheit geführt. Sie kam aus der Sklaverei der Ägypter in die Herrschaft Gottes. Er wollte, dass sie jetzt sein Volk sind und nach seinem Wort und Willen leben und er würde ihr Gott sein. Schau, wenn du und ich, wenn wir eine Rettung erleben von unseren Sünden, wenn wir eins gemacht werden mit Jesus Christus, wenn wir frei gemacht werden von der Macht der Sünde, dann heißt das nicht, dass wir frei sind. Dann bedeutet das, dass wir zu Gott gehören, dass wir ihm unterstellt sind. Paulus nennt sich selbst ein Sklave Christi. Und darüber spricht Gott hier mit seinem Volk. Er will, dass sie sein Volk werden, dass sie in diesen Gehorsamsbund Gottes eintreten und Ja sagen. Also geht Mose wieder von diesem Berg herunter und sagt dem Volk diese Worte und sie bestätigen diese Worte und sagen, ja, wir wollen alles tun, was Gott gesagt hat. Aber der Textverlauf von diesem Kapitel zeigt uns auf, dass es ein Problem gibt. Auf der einen Seite sehen wir Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Fürsorge für alles, was er für dieses Volk getan hat. Er trägt sein Volk, er liebt sein Volk, er zeigt ihnen sein Mitgefühl. Das haben wir all die Kapitel vorher gesehen, alles, was Gott getan hat. Aber auf der anderen Seite gibt es jetzt eine Eigenschaft Gottes, die uns heute präsentiert wird, die uns irgendwie stört. Eine Eigenschaft, die verhindert, dass dieses Volk wirklich zu Gott kommen kann. Es ist seine Heiligkeit. Er erlaubt Mose, auf den Berg zu kommen, und Mose steigt auf diesen Berg hinauf, um in der Gegenwart Gottes zu sein. Die Ältesten, die dürfen so ein wenig hinauf auf den Berg, so am Hang herumlaufen, aber der Rest des Volkes, er darf nicht auf diesen Berg. Das Volk muss vor dem Berg stehen bleiben. Sie dürfen nicht zu Gott. Jetzt müssen wir uns das mal in richtiger Weise vorstellen. Gott sagt also, ich will eine Beziehung zu diesem Volk. Ich möchte in eine Bundesbeziehung mit diesem Volk treten, aber sie dürfen mir auf keinen Fall zu nahe kommen. Gott will also eine Beziehung, in der er sie annimmt, in der er sie segnet, in der er ihnen Liebe gibt, aber sie können es nicht. Und das ist ein echtes Problem. Wir sehen also ähnlich auf diesem Berg diese drei Zonen der Heiligkeit Gottes. Und das finden wir an mehreren Stellen in der Bibel. Das ist auch ähnlich bei der Stiftshütte, da wird das sichtbar, und im späteren Tempel. Es gibt den Tempelhof, wo sich jeder aufhalten darf. Dann gibt es den Tempel, wo nicht mehr jeder hinein darf. Das Allerheiligste, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hinein darf. Ich weiß nicht, ob das uns heute so bewusst ist. Das Volk Gottes konnte nicht einfach zu Gott kommen. Sie konnten nicht einfach Gottes Reden hören. Sie konnten nicht einfach seine Stimme hören. Das war nicht möglich. Da gab es diese große Mauer zwischen Gott und seinem Volk, ein Berg, den sie nicht mal anfassen durften. Gott hat ihnen nicht erlaubt, zu sich zu kommen. Er hat es ihnen verboten. Und da müssen wir vielleicht auch heute unsere Einstellung zum Gebet neu überdenken. Denn es gab durchaus Zeiten, in denen die Menschen zwar Worte zu Gott sprechen konnten, aber das lang noch nicht bedeutet, dass sie eine wirkliche Beziehung zu ihm hatten. Dass er sie hören würde oder dass er sie hören wollte, wenn sie zu ihm beteten. Wenn das Volk jetzt in dieser Situation Gott zu nahe kommen würde, wäre es sehr gefährlich für sie. Gefährlich für jeden, der diesen Schritt eins zu weit geht. Denn Gottes Heiligkeit erlaubt dem Sünder nicht, in seine Nähe zu kommen. Und das müssen wir uns vorstellen. Ich vermute, wir spielen das heute ein Stück weit herunter. Uns gefällt diese Eigenschaft Gottes nicht so sehr. Und deshalb versuchen wir, dieser Eigenschaft Gottes auch keine so große Aufmerksamkeit zu geben. Die Puritaner, sie hatten da ein anderes Verständnis über die Heiligkeit Gottes. Sie haben viel über die Heiligkeit Gottes zu sagen gehabt. Einer, der ihnen auch vorausging, war Jonathan Edwards. Und er sagte in einer Predigt, die heute sehr bekannt ist, Sünder in der Hand eines zornigen Gottes, folgende Worte. Der Sünder steht über dem Abgrund der ewigen Zerstörung. Gehalten durch die Hand des Gottes, dessen Zorn er täglich herausfordert. Nichts an ihm selbst hält ihn auch nur einen Augenblick davon ab, hineinzufallen. So stehen wir vor einem zornigen Gott als Sünder in Anbetracht seiner Heiligkeit. Und er bringt es hier so gut auf den Punkt, wir hängen über diesem Abgrund, weil wir Gottes Zorn durch unsere Sünde in Anbetracht seiner Heiligkeit jeden Tag herausfordernd, und in uns gibt es nichts, was uns davon abhalten könnte, hineinzufallen. Es ist nur Gottes Geduld. Es ist nur Gottes Gnade. Gottes Heiligkeit besteht nicht nur darin, dass Gott selbst rein und besonders ist, sondern da steckt noch viel mehr in dieser Wesenseigenschaft. Ein weiterer Puritaner, er sagt dazu, Gottes Heiligkeit ist ein Feuer, das keine Sünde berühren kann, ohne sie zu verzehren. Wer sich ihr ohne Vermittlung nähert, gleicht dem Stroh, das die Flamme herausfordert. Gott ist der Sünde und dem Sünder feindlich gesinnt, solange er diese Sünde in sich trägt. Kann er mit Gott keine Gemeinschaft haben? Kann er Gott nicht nahe kommen? Thomas Goodwin sagte dazu: Gottes Heiligkeit ist ein Abgrund, in den der Mensch nicht blicken kann, ohne über die Tiefe seiner eigenen Verdorbenheit zu erschrecken. Beides hängt voneinander ab. Wenn wir einen richtigen, einen wirklichen Blick auf die Heiligkeit Gottes bekommen, dann bekommen wir auch einen Blick auf unsere eigene Verdorbenheit und wir müssen darüber erschrecken. Wenn wir anfangen, über unsere Sünde zu erschrecken, ist das die einzige richtige Erkenntnis über die Heiligkeit Gottes, die wir bekommen. Immer dann, wenn wir unsere Sünde kleinreden oder kleindenken, tun wir auch dasselbe mit der Heiligkeit Gottes. Immer dann, wenn wir versuchen, unsere Sünde klein zu halten und sie klein zu machen, machen wir auch dasselbe mit dem Wesen Gottes, mit seiner Heiligkeit. Diesen Gott stellt uns Mose vor in diesem Text. Ein heiliger Gott, der keine Gemeinschaft mit Sündern haben kann, obwohl er es möchte. Weiter sehen wir aber auch ein sündiges Volk. Und dieses Volk, es reagiert hier auf Gott und wir lesen von mehreren und von auch unterschiedlichen Reaktionen des Volkes. Einerseits beantworten sie diese Frage Gottes mit einem einstimmigen Ja und sagen: Ja, Gott, wir wollen diesen Bund halten, wir wollen mit dir leben, wir wollen in einer Beziehung zu dir stehen. Und dann in Vers 16 lesen wir, wie Donner und wie Blitze, wie eine schwere Wolke über dem Berg war und das ganze Volk zittert. Sie bekommen Angst und Furcht vor diesem Gott. Gott sagt hier dem Volk mehrere Dinge, wie sie sich vorbereiten sollen auf diese Begegnung mit ihm. Und wir lesen im Text, dass das Volk sich und ihre Kleider waschen sollen, dass die Ehepaare 3 Tage vorher in Enthaltsamkeit leben sollen. Und Gott fordert diese Vorkehrungen von ihnen ein, wenn sie ihm begegnen wollen. Sie sollen sich also bewusst sein, wenn sie vor Gott kommen würden und wenn sie diese Beziehung, diesen Bund zu Gott eingehen würden, sie sich darauf vorbereiten müssten. Sie treten vor diesen ewigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie treten vor diesen ewigen Gott, der die Sünde nicht dulden kann. Sie treten vor denjenigen, der jeden einzelnen Menschen erschaffen hat. Und sie sollten sich darauf vorbereiten, das sagt Gott ihnen hier. Nun, wir begegnen Gott nicht in dieser Form vor einem Berg, dass Gott mit Donner und Blitz und Feuer zu uns redet. Und wir müssen auch nicht mehr durch das Land zu einem gewissen Ort oder zu einem Berg reisen, um dort Gott begegnen zu können. Wir müssen nicht nach Jerusalem, um Gott dort zu begegnen. Wir können Gottes Wort aufschlagen und wir können es lesen und dort können wir ihm begegnen. Wir können beten und wir können ihm dort begegnen. Wir können dort Gemeinschaft mit ihm haben. Heute ist es für uns scheinbar so einfach, Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Aber bereiten wir uns noch darauf vor, ihm zu begegnen? Ist das noch etwas in unserem Leben, das wir dort wirklich wiederfinden? Freude, Verlangen, Gott zu begegnen. Vielleicht fällt es uns manchmal schon schwer, allein das Handy für eine Zeit lang wegzulegen, damit wir überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben können. Vielleicht fällt es uns schwer, Gedanken einmal zur Seite zu schieben, um ungestört mit Gott im Gespräch zu sein, ohne Ablenkungen. Vielleicht fällt es uns heute schon so schwer, uns Zeit zu nehmen, Gottes Stimme zu hören. Und wir versuchen es vielleicht mit anderen Dingen zu verknüpfen. Beim Autofahren etwas anhören oder kurz ein Gebet sprechen. Im Zug, beim Haushalt, beim Spazieren, beim Arbeiten. Und beschränken die Beziehung zu Gott darauf. Vielleicht wollen wir Gott in unser Multitasking-System mit einweihen und bereiten uns gar nicht mehr so wirklich darauf vor, weil es keine speziellen Begegnungen mehr gibt. Sondern wir uns darauf ausruhen, dass er allgegenwärtig ist. Und ich eine gute Gemeinschaft mit ihm haben kann, während ich einen Topf spüle oder irgendetwas auf der Arbeit in den Computer reintippe. Vielleicht merken wir selbst hier im Gottesdienst, dass wir so gar nicht vorbereitet sind, Gott zu begegnen. Vielleicht äußerlich schon, haben uns vorbereitet, schön auszusehen, hier zu sein. mit Menschen zu reden, Menschen zu begegnen, haben wir uns auch vorbereitet, Gott zu begegnen. Haben wir uns auch innerlich vorbereitet auf ihn. Denn dieser Gott, den Mose uns hier vorstellt in Kapitel 19, ist der gleiche Gott, mit dem wir es heute zu tun haben. Er hat sich nicht verändert. Er hat immer noch die gleiche Heiligkeit in sich. Und wir sind immer noch die gleichen Sünder. Dieser Gott hat sich nicht verändert. Und wir haben uns auch nicht verändert. Vielleicht kennen wir das aus unserem Leben, dass wir uns auf Treffen vorbereiten, die uns wichtig sind. Wie ist es mit einem wirklichen Vorstellungsgespräch? Ich muss immer fragen, ich hatte noch nie so ein richtiges Vorstellungsgespräch. Ich kam immer so in die Firmen rein, durch Gespräche zwischen Tür und Angel. Deswegen, aber ich habe gehört, bei Bewerbungsgesprächen bereiten sich Menschen wirklich darauf vor, was sie sagen werden, wie sie die Fragen beantworten können. Und sie legen sich alles zurecht. Sie kommen vorbereitet auf dieses Treffen. Wie ist es mit einem Treffen von Freunden, die wir lange nicht gesehen haben oder zu denen wir eine große Liebe haben? Dann wollen wir sie fragen, wie es ihnen geht, und wir überlegen uns, was wir ihnen erzählen können, was wir sie fragen können. Da kommen wir nicht auf die Idee, die ganze Zeit unser Handy in die Hand zu nehmen und zu schauen, was es Neues gibt. Vielleicht der ein oder andere schon, aber wir sind bereit, uns darauf vorzubereiten, eine ungestörte, gute Zeit zu haben. Wir kennen es, uns auf Gemeinschaft vorzubereiten, uns auf Treffen vorzubereiten. Aber kennen wir es auch, uns auf Gottes Treffen vorzubereiten? Diesem heiligen Gott begegnen zu können, der vollkommen ist, vollkommen gut ist, vollkommen rein ist, wundervoll. Gott fordert hier das von seinem Volk und sagt, kommt nicht einfach so. Bereitet euch vor, mir zu begegnen. Und jetzt, obwohl sie vorbereitet sind, obwohl sie das genauso tun, wie Gott es ihnen gesagt hat, dürfen sie dennoch nicht auf diesen Berg steigen, müssen dennoch unten stehen. Und Gott macht das hier in diesem Text so deutlich, das Volk, es kann ihm irgendwie begegnen, aber es darf ihm auf keinen Fall zu nahe kommen. Gott schickt Mose extra nochmal runter, um es dem Volk zu sagen. Und Mose sagt schon so, ja, die wissen's, die kommen nicht an den Berg. Und Gott sagt, nein, geh runter und sag es ihnen noch einmal. Wenn sie diesen Berg berühren, egal ob es ein Mensch oder ein Vieh ist, muss sterben. Wir dürfen hier den Menschen, so wie uns vorgestellt wird, nicht in ein falsches Licht rücken, weil der Mensch wirklich so sündhaft ist, weil der Mensch wirklich so gefallen ist, wie er uns hier beschrieben wird, weil Gott wirklich mit dem Menschen nicht einfach so eine Beziehung haben kann. Der Mensch ist nicht annähernd so gut, wie wir ihn heute uns vorstellen und ihn darstellen. Der Mensch ist nicht annähernd so viel wert, wie viel Wert wir ihm heute geben möchten. Jeder, der einfach so in die Gegenwart Gottes kommt, muss sterben. Gott sagt, mich hat noch nie einer gesehen, ohne am Leben zu bleiben. So sündig sind wir wirklich. Einer der Puritaner sagte einmal, Sünde ist das Gegenteil von Gott. Und darum kann der Sünder Gott nicht begegnen, ohne sich selbst zu zerstören. Gott offenbart sich hier durch Feuer und durch Rauch. In Feuer kam Gott auf diesen Berg. Und dieses Bild des Feuers, das kann uns das sehr gut veranschaulichen, wie das in der Beziehung zu Gott ist. Wir haben zu Hause einen Kaminofen. Und es ist wundervoll, früh am Morgen vor diesem Kaminofen zu sitzen, nachzudenken, zu lesen oder einfach noch kurz da zu sein und diesen Morgen zu genießen. Man sieht, wie die Feuerflammen dieses Holz umschlingen und verschlingen. Und das ist schön und man schaut sich das von Ferne an und es wärmt einen und es sieht rein aus, es sieht auch irgendwie mächtig aus und nichts bleibt davon übrig, was dort in diesem Ofen landet. Aber wenn ich jetzt dorthin gehe und meine Hand hineinhalte oder versuche, das Feuer in meine Hand zu nehmen, dann habe ich mich schnell verbrannt. Aber das Feuer ist nicht das Problem. Das Feuer ist einfach so, wie es ist. Es hat die Eigenschaft, Dinge, die brennen können, zu verbrennen. Und ich kann brennen. Ich kann mich verbrennen. Ich bin das Problem. Nicht das Feuer. Das Feuer verbrennt mich, wenn ich dem Feuer zu nahe komme. Und so ist es mit Gottes Heiligkeit. Gott ist nicht das Problem. Gott muss nichts an seiner Heiligkeit ändern, damit er irgendwie mit Sündern klarkommen könnte. Nein, Gott verschlingt den Sünder, wenn er zu nah zu diesem heiligen Gott kommt. Gott offenbart sich auch in seine Worte immer wieder mit Licht. Und solange es dunkel ist, ist alles gut. Bleibt alles versteckt in dieser Dunkelheit. Und man muss gar nicht so viel aufräumen zu Hause. Wenn man nie das Licht anmacht und nie die Rollladen hochmacht, dann ist es eigentlich perfekt. Und es stört auch niemanden. Aber sobald das Licht da ist, verdrängt es jeden Schatten. Und alles wird sichtbar. Alles ist da. Man sieht alles. Der Schatten kann nicht da bleiben. Die Dunkelheit kann nicht da bleiben, wo das Licht an ist. So ist es auch mit Gott. Er ist Licht und im Licht gibt es keine Dunkelheit mehr. Es gibt keine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis. So kann es auch keine Gemeinschaft geben zwischen Sünder und Gott. Wir sind das Gegenteil von Gott, weil wir Sünder sind. Und wir können heute Gott nicht begegnen, ohne uns selbst zu zerstören. Und diese Wahrheit steht fest und die Bibel zeigt es uns auch heute in diesem Text so klar. Auch wenn das heute vielleicht ungerne gepredigt oder gehört wird. Heute haben wir oft ein Problem mit einer Sichtweise auf Gott. Und diese falsche Sichtweise wird dann gepredigt, gehört und geglaubt. Und dabei ist es nicht, dass es völlig falsch ist. Es hat schon eine Berechtigung. Aber heute haben wir ein Problem, dass Gott oft als Freund dargestellt wird. Jesus ist unser Freund. Das ist nicht grundlegend falsch. Die Bibel sagt einerseits, dass Gott mit Mose redete wie mit einem Freund, aber vielmehr meint es eine vertraute Weise, die Art und Weise, wie Gott mit ihm sprach. Und in Johannes 15 haben wir auch eine Stelle, in der Jesus sagt, dass er ein Freund ist. Und er bezeichnet die Jünger in diesen Worten als seine Freunde. Nun müssen wir dabei bedenken, dass etwas sehr Besorgniserregendes passiert, wenn wir dieses Bild zu einseitig beleuchten und verwenden. Erstens, die Bibel geht nicht sehr darauf ein, dass wir Gott als unseren Freund sehen sollten. Und an wenigen Stellen wird dieses Gefühl oder die Annahme vermittelt, dass das eine zentrale Rolle wäre in unserer Beziehung zu Gott. Zweitens meint Jesus mit Freund sein nicht das, was wir heute darunter verstehen. Als Jesus das sagte, hatte er nicht im Sinn, dass er mit seinen Jüngern auf der Couch liegt und Chips isst. Das war nicht das, was Jesus sich vorgestellt hat, als er gesagt hat, ihr seid meine Freunde. Das ist das, was sich heute Leute vielleicht darunter vorstellen. Die Bibel meint darunter eine Freundschaft in einer verbundenen und engen Beziehung, die durch Vertrautheit und durch Treue ausgezeichnet ist. Wir fügen oft diesem Thema Freundschaft dann hinzu, dass es halt locker sein muss und einfach sein muss. Auf dem Sofa sitzen und quatschen und die Füße auf den Tisch legen. Das meinte Jesus überhaupt nicht damit. Wir haben im Hauskreis immer wieder über diese Frage geredet. Ich glaube, Edu ist Spezialist für die Antwort diese Frage. Wenn es euch interessiert, kommt gerne auf ihn zu. Und drittens wirkt eine Sache dieser Sichtweise entgegen. Wir vergessen, wie heilig, mächtig und majestätisch dieser Gott ist, den wir so leichtfertig unseren Freund nennen. Den wir so leichtfertig darauf reduzieren möchten, so zugänglich für uns gewesen zu sein. Denn wenn wir diesen Blick auf Gottes Heiligkeit bekommen und dem gibt die Bibel viel mehr Raum, dann müssen wir doch sagen, das ist ein echtes Problem. Die Heiligkeit Gottes ist ein echtes Problem für uns, wovor wir uns fürchten sollten, wenn wir diese Sünde in uns haben. Gottes Heiligkeit ist ein wahres Problem für den Sünder. Auch wenn Jesus zum Teil Freund sein kann und will, dürfen wir diesen großen Aspekt der Heiligkeit, Gerechtigkeit Gottes, der der Bibel eine viel größere Rolle gibt, nicht missachten. Also Gott will diese Beziehung zum Menschen und er will Gemeinschaft mit dem Menschen haben, aber er musste erst einen Weg finden, wie diese Beziehung möglich sein kann. Das führt uns zu diesem dritten Punkt, ein notwendiger Mittler. Mose, er wird hier zum Mittler zwischen Gott und dem Volk. Und zu diesem Zeitpunkt ist Mose bereits 80 Jahre alt. und mit Sicherheit nicht mehr der Jüngste. Aber der Text zeigt uns, dass er entweder am Fuß des Berges war und dort mit dem Volk spricht oder oben auf dem Gipfel des Berges und dort mit Gott spricht. Ich möchte noch mal kurz einen Überblick geben, wie das ausgesehen hat. In Vers 3 heißt es zuerst, dass Mose hinaufstieg zu Gott. In Vers 7 wird dann erwähnt, dass Mose kam und er die Ältesten des Volkes rief und ihnen all diese Worte vorlegte. Ein Vers später, in Vers 8, und Mose brachte die Worte des Volkes zu dem Herrn zurück, also ist er schon wieder oben. In Vers 14, und Mose stieg vom Berg zum Volk hinab und er heiligte das Volk. Also wieder runterlaufen. Vers 20, und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Er ist wieder oben. Vers 25, da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Also wenn wir uns jetzt das mal vorstellen und uns diesen Berg etwas genauer ansehen oder uns vorstellen, wie er war. Und ich gehe jetzt einmal von Jabal Alors aus, der im heutigen Saudi-Arabien steht, der andere Berg, von dem ausgegangen werden kann, ist minimal niedriger, dann könnte das Volk in einer sehr großen Mulde gestanden haben, wo es war, vor dem Berg. Und von dieser Mulde aus sind es ungefähr 700 bis 900 Höhenmeter auf diesen Gipfel, der bei knapp 2500 Meter ist. Also allein in diesem Kapitel, das wir vor uns haben, muss Mose mindestens dreimal hoch und wieder runtersteigen. Mose war ein richtiger Bergsteiger mit 80. Und er nahm diese Mühe auf sich, diese Botschaften zwischen Gott und dem Volk auszutauschen. Wenn ich im Himmel bin, will ich die Oberschenkel von Mose sehen. Das muss beeindruckend sein, wie er mit 80 dort das bewegt hat und diese Mittlerrolle erfüllt. Wir können also jetzt sehen, Mose war in dieser Situation notwendig, für Gott, aber auch für das Volk. Gott gebraucht Mose, um zum Volk zu sprechen. Gott sprach hier nicht selbst einfach so zum Volk, sondern er sagt seine Worte Mose und Mose muss herunterlaufen und muss dem Volk diese Worte sagen. Und die Antwort des Volkes bringt er wieder hoch zu Gott. Das Volk, es brauchte Mose als Mittler, um eine Beziehung und um ein Gespräch, eine Kommunikation mit Gott haben zu können. Anders ging das nicht. Sie waren darauf angewiesen, auf diesen Mittler Mose. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere noch aus der Kindheit kennt. Wenn zwei Personen so wirklich Streit hatten, ich habe das manchmal gesehen, dann brauchten sie einen Mittler, der dann von der einen Person zur anderen geht und die Worte sagt, was der andere gesagt hat, weil die ja nicht mehr miteinander reden. Als Kind habe ich das immer wieder so beobachtet und so kommt es mir hier vor mit Mose. Er muss zwischen dem Volk und Gott hin und her gehen und ihnen die Worte überbringen, weil sie selbst nicht zueinander können. Aber jetzt schaut, was im nächsten Kapitel steht, Kapitel 20. Dort sehen wir nämlich, dass Gott durch Donner, Flammen, Posaunenschall zum Volk über die 10 Gebote spricht. Und er spricht dort direkt zum Volk. Und die Reaktion des Volkes hört sich gar nicht glücklich an, hört sich gar nicht gut an. Dort heißt es, und als das Volk es wahrnahm, zitterten sie und standen von fern. Und sie sprachen zu Mose, rede du mit uns. Und wir wollen hören. Aber Gott möge nicht mit uns reden, dass wir nicht sterben. Das ist die Reaktion des Volkes auf Gottes Reden. Den gleichen Gott, an den wir heute glauben. Und sie zittern. Und sie haben Angst, weil sie ihn erkennen in seiner Heiligkeit und in seiner Majestät. Und sie wollen nicht direkten Kontakt zu Gott. Sie wollen einen Mittler. Sie wollen durch diesen Mittler zu Gott kommen und seine Worte hören. Ist das nicht interessant? Ist das nicht interessant? Vielleicht fragst du dich gerade, warum du das so gar nicht nachvollziehen kannst. Und vielleicht sagst du dir, dass du ja selbst zu jeder Zeit zu Gott kommen könntest und mit ihm reden könntest. Dass du ja zu jeder Zeit deine Bibel aufschlagen könntest und Gottes Wort hören könntest. Zu jeder Zeit beten kannst, ohne Angst zu haben. Du kannst sogar in den Gottesdienst kommen, ohne Mose. Vielleicht ist Gott ja doch einfach nur ein Kumpel. Vielleicht hast du bereits eine Beziehung zu diesem Gott und du fragst dich, warum du es heute als so einfach empfindest. Und das Volk hier an dieser Stelle so zittern muss vor demselben Gott, Was war denn an diesem Gott so anders? Und vielleicht schaust du in dein Leben und sagst dir, dass du dich selbst fragst, ob du diesen Gott jemals so mächtig und so majestätisch und so gewaltig erlebt hast, sodass du dich vor ihm fürchten musstest. Ja, dieser Gott hat sich nicht verändert. Er ist genauso heilig, gerecht und mächtig, wie Mose uns diesen Gott beschreibt. Sein Anspruch an den Menschen hat sich nicht geändert. Er fordert nach wie vor Gerechtigkeit und Sündlosigkeit. Was ist also anders? Das Volk, es erkennt ja eine Sache völlig zu Recht. Sie bitten Mose, dass er wieder als ihr Mittler vor Gott tritt. Und diese Grundlage, die hier beim Volk war, die ist bei uns heute überhaupt nicht anders. Wenn wir ohne einen Mittler vor Gott treten müssten und er zu uns sprechen würde, müssten wir sterben. Das ist heute nicht anders als damals. Ohne einen Mittler sind wir verloren. An dieser Tatsache hat sich nichts geändert. Und an dieser Tatsache wird sich auch nichts ändern. Wenn Gott hier in seiner Reinheit, in seiner Macht und Heiligkeit vor uns steht und in unser Leben hineinleuchtet, mit seinem Feuer in unser Leben hineinspricht, dann sind wir verloren. Die einzige Möglichkeit, die einzige Hoffnung, die uns da noch bleibt, ist ein Mittler, der uns irgendwie zu Gott bringen kann. Ein Mittler, der uns zu Gott bringt, für uns einsteht und vor Gott vertritt. Wenn du eine Beziehung zu Gott haben willst, wenn du diesem heiligen Gott näher kommen willst, brauchst du diesen Mittler. Und dieser Mittler heißt Jesus Christus. Über ihn wird gesagt, doch nicht zitiert. Über ihn wird gesagt, 1. Timotheus 2, Vers 5, denn Gott ist einer. Und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Jesus ist dieser Mittler. Er ist der, der uns zu Gott bringen kann. Er ist der, der vor Gott steht. Und er hat sich hingegeben. Er hat den Himmel verlassen. Er ist vom Himmel hinabgestiegen, um auf einem Berg zu sterben. Für unsere Schuld. Er hat sich selbst als Lösegeld gegeben für unsere Sünden und damit eine Möglichkeit geschaffen, wie diese Mauer zwischen Gott und uns durchbrochen werden konnte. Eine Möglichkeit geschaffen, wie wir zu diesem Gott kommen können, ohne zu verbrennen, ohne zu sterben für immer. Nachdem er diesen Auftrag erfüllt hatte, fuhr er wieder auf zu Gott und setzt sich dort präsent für uns ein. Und er ist dort für die, die glauben, ein Fürsprecher und ein Anwalt und vertritt uns vor Gott. Und wenn du diesen Jesus, diesen Mittler nicht kennst, dann ist die einzige Reaktion, die irgendwann noch übrig bleibt, Furcht und Zittern vor dem, was passieren wird, wenn du vor diesem heiligen Gott stehen wirst. Und das wird auch die einzige Reaktion von jedem von uns sein, wenn das Erlösungswerk Gott nicht besänftigt. Das Erlösungswerk, das in uns geschehen ist, uns dennoch in die Heiligkeit Gottes eintreten lässt. Nichts anderes verschafft uns Zugang zu diesem Gott. Wir brauchen diesen Zugang durch diesen Mittler, durch diesen Weg zu Gott, Jesus Christus. Ohne ihn ist jeder verloren. Jeder Einzelne, der es ohne Jesus versucht, ist verloren. Jesus sagt diese Worte, niemand, kein Mensch, keiner, kein einziger kommt zum Vater als durch mich. Einige Verse später sagt er dann, und wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Durch Jesus kommen wir zu Gott. Das ist die einzige Hoffnung, die uns noch bleibt. Der einzige Trost, den wir haben können. Wer Jesus gesehen hat, wer ihn erkannt hat, wer zu ihm gekommen ist, der ist doch zu Gott gekommen. Und wenn wir diesen Weg durch Jesus zu Gott finden, dann müssen wir uns nicht mehr Sorgen machen um die Heiligkeit Gottes, dass wir vor ihr verschmachten, weil Jesus uns heilig macht. Dann müssen wir nicht mehr sterben, weil wir Sünder sind, weil Jesus bereits für uns gestorben ist. Dann müssen wir unsere Sünden nicht mehr bezahlen, weil Jesus sie bereits bezahlt hat. Und wir müssen uns nicht mehr fürchten, weil Jesus den Zorn Gottes, den ganzen, auf sich genommen hat. durch diesen Mittler ist es heute einfach, zu Gott zu kommen. Durch Jesus ist das einfach, den Weg zu Gott zu finden, obwohl er heilig ist. Nimmst du das auf die leichte Schulter? Ist das für dich selbstverständlich? Schätzt du diesen wundervollen Aspekt des Evangeliums heute noch? Der Preis ist so unendlich hoch dafür. Gott sandte seinen eingeborenen Sohn als Mittler und er opferte ihn auf diesem Berg, damit wir nicht für immer sterben müssen. Wehe uns, wenn wir aufhören, diese Erkenntnis hochzuachten, aufhören, Gott Lob, Dank und Ehre dafür zu geben. Sind wir uns von diesem Wunder heute noch so bewusst? Ein Wunder, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können, einfach so. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist das Ergebnis dessen, was Jesus getan hat. Das ist das Wunder, das Jesus gewirkt hat und das ihn alles gekostet hat. Du und ich, wir können heute Gemeinschaft mit Gott haben. Wir können ihn unseren Vater nennen, obwohl wir begnadigte Sünder sind. Das können wir nur durch Jesus. Kennst du diesen Jesus? Hast du durch ihn schon Zugang zu Gott bekommen? Sind dir bereits durch ihn deine Sünden vergeben? Tritt er für dich ein vor Gott? Ist er dein Fürsprecher? Ist er der Grund, warum Gott dich eines Tages in seine Gegenwart in den Himmel lässt, in Frieden und in Einheit? Keine Frage ist wichtiger für uns zu beantworten. Aber vielleicht schaust du auch in dein Leben zurück und weißt, dass du diese Vergebung eines Tages angenommen hast, aber hast aufgehört, es zu schätzen. Es ergreift dich nicht mehr. Dann öffne dich heute diesem Jesus neu und bitte ihn, dass er diesen Blick mit dieser Dankbarkeit auf dieses Wunder richtet und dir ein neues brennendes Herz für ihn schenkt. Das alles wird zusammengefasst im Hebräerbrief deutlich und ich möchte diese Stelle auch vorlesen als Abschluss für diese Predigt, weil es so gut nochmal das hervorhebt. Hebräer Kapitel 12, Vers 18 und folgende. Ihr seid nicht, wie die Israeliten damals, zu einem Berg gekommen, den man berühren konnte, auf dem ein Feuer loderte und der in Wolken dunkel gehüllt war. Es herrschte Finsternis und es tobte ein Sturm. Es dröhnte wie eine riesige Posaune und dann erschallte eine so gewaltige Stimme, dass sie dringend darum baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Sie wichen zurück, als Gott anordnete, wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Das ganze Geschehen war so furchterregend, dass selbst Mose sagte, ich zittere vor Angst. Ihr dagegen seid zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes gekommen, zu dem Jerusalem im Himmel, wo sich unzählbare Engelscharen zu einem Fest versammelt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter von allen und zu allen Gerechten, die schon am Ziel sind, denn ihr Geist ist bei Gott. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Bundes und zu dem Reinigungsblut, das viel besser redet als das Blut Abels.